Wir haben gestern gelernt beim Seminar, dass es gut ist, die Kinder mit einzubeziehen, dass wenn man eine Bibelstelle macht, dass man die zum Beispiel nachspielt. Wir sind dann alle, haben das gemacht und sind dann 7-mal um die Mauern von Jericho gelaufen. Und das haben wir zusammen gemacht, da hinten standen wir alle Erwachsenen, sind da rumgelaufen und haben dann auf den Tisch geklopft. Es war nicht 7-mal, ich glaube nach 2-mal haben wir aufgehört. Und dann sind die Mauern eingestürzt. Und das wende ich jetzt gleich an und möchte euch heute mitnehmen in den Bibeltext von heute. Die Jahreslosung. Der Michel hat schon gut vorgelegt letzte Woche. Und jetzt seid ihr wieder dran, ich beziehe euch jetzt mit ein. Und wie geht denn die Geschichte drumherum mit Abraham oder Abram und Sarah und Hagar? Genau, das ist die Geschichte. Wir befinden uns im 1. Mose 16. Und die Hagar, die wird quasi verstoßen, aber sie hat eine Begegnung mit Gott und sagt am Schluss in 1. Mose 16, Vers 13, du bist ein Gott, der mich liebt. Sieht. Du bist ein Gott, der mich liebt, das ist eigentlich das, was ich sagen will. Das ist das Gleiche. Also, du bist ein Gott, der mich sieht, ist mein Thema, aber eigentlich geht es auch darum, du bist ein Gott, der mich liebt. Wenn ich zu euch jetzt sage, Gott liebt euch, dann ist die Gefahr, dass das hier reingeht und da wieder raus. Bei manchen ist sogar die Gefahr, dass das hinten rumgeht und gar nicht da rein. Und es liegt daran, dass wir das schon so oft gehört haben. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ein paar Leute hier sind, die viel fliegen. Ich bin jetzt schon öfters geflogen und da steht vorne immer der Flugbegleiter oder die Flugbegleiterin und die zeigt dann so den Gurt und dann die Sauerstoffmaske. Und es ist todlangweilig. Und ich sage euch was, kein Mensch hört dazu, weil man es schon 100-mal gehört hat, wenn man viel fliegt. Jetzt habe ich ein paar Videos gesehen, da machen die vorne einen Tanz und machen so Action, machen Comedy draus, damit die Leute wieder zuhören. Das heißt, ich möchte euch heute sagen, Gott sieht dich und Gott liebt dich, das gehört zusammen. Und damit könnte ich eigentlich schon aufhören. Aber das Problem ist, weil ihr das schon so oft gehört habt, muss ich mir hier vorne was einfallen lassen, damit ihr wieder zuhört und das neu wieder versteht und das neu an euch ranlasst. Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, ich muss euch eine einfache Wahrheit vermitteln, aber ich muss die wieder kompliziert machen, damit ihr mir überhaupt zuhört, weil wir sagen, das ist viel zu einfach. Gott sieht mich und Gott liebt mich. Deswegen mache ich es euch jetzt kompliziert, um euch abzuholen. Und am Schluss sage ich aber wieder das Gleiche ganz am Schluss. Nämlich Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Botschaft. Gott sagt uns in seinem Wort durch die Jahreslosung und er spricht in unser Leben hinein und sagt, ich sehe dich. Ich sehe die Situation, in der du gerade stehst. Und ich gehe dir nach, ich gehe in die Wüste, wo die Hagar hin abgehauen ist. Und ich stelle dir eine Frage, wie geht's dir, was machst du hier? Und ich sehe dich. Und da hängt ja auch viel dran. Er sieht uns nicht nur, sondern er tritt auch in Interaktion. Es gibt ja ein Buch, das habe ich jetzt rausgefunden, das kennen, glaube ich, die meisten von euch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man das auch in anderen Ländern kennt. Das heißt, die 5 Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Das kennen, glaube ich, 95%. Die 5 Sprachen der Liebe. Ich wiederhole es trotzdem nochmal, das ist eigentlich ganz einfach. Also es geht darum, dass es 5 Sprachen der Liebe gibt und dass wir eine oder zwei von diesen Sprachen sprechen. Wenn unser Gegenüber diese Sprache spricht, fühlen wir uns geliebt. Zum Beispiel Aufmerksamkeit. Wenn dir jemand zuhört, ich gebe ein Beispiel, ihr kommt da morgens rein und jemand klopft dir auf die Schulter und sagt, hey, schön, dass du da bist heute Morgen. Und wenn seine Sprache jetzt Aufmerksamkeit ist, der Liebe, dann fühlt sich da geliebt von mir. Wenn jetzt aber seine Sprache, und da kommen wir zum zweiten Punkt, Geschenke zum Beispiel, also wenn man jemand schenkt, ist auch eine Sprache der Liebe, schenken ist, dann denkt er, ja toll, dass du mich umarmst, habe ich aber gar nichts davon, schenk mir doch mal was. Dann fühlt sich da geliebt. Wenn ich jetzt mit meiner Frau zum Beispiel, ich schenke ihr was aber ihre Sprache, und das wäre jetzt die dritte Sprache, ist eigentlich Zeit mit mir verbringen. Dann bringe ich ihr einen wunderschönen Diamantring und ich präsentiere mir und ich mache so ganz tolle Worte und schenke ihn ihr und denke, alles klar, und jetzt gehe ich wieder mit meinen Freunden in die Kneipe. Aber meine Frau, das ist jetzt nur ein Beispiel, möchte eigentlich Zeit mit mir verbringen, das ist ihre Sprache der Liebe. Dann fühlt sie sich gar nicht geliebt, weil ich habe diese Sprache nicht gesprochen. Also Geschenke, Anerkennung, Worte der Anerkennung, gemeinsame Zeit, Helfen und Taten. Wäre jetzt das deine Liebesprache? So, was denkst du, wenn dir jemand hilft? Es ist nur so eine Vermutung, ich versuche euch ja mit einzubeziehen, habe ich ja gestern gelernt. Also ich frage euch jetzt auch, deswegen habe ich jetzt angesprochen, was ist eure Liebessprache? Helfen, könnte das eine sein? Ein Freund von mir, der sagt auch immer wenn ich was mache, ich bin immer alleine, niemand hilft mir. Und die fünfte, Nähe und Zärtlichkeit, dass dich einfach jemand in den Arm nimmt, dann fühlst du dich geliebt. Und der Punkt ist, es ist eigentlich wichtig in unseren Beziehungen, hier in der Gemeinde, auch mit unseren Mitarbeitern, ich finde dieses Buch wirklich gut und wir müssen erkennen, was spricht denn der andere für eine Liebessprache. Sonst tue ich etwas für ihn und er fühlt sich gar nicht geliebt. Also wenn ihr mir zum Beispiel was schenkt, das bedeutet mir gar nichts. Mein Chef hat mir früher immer Geld geschenkt für gute Noten. Ich habe das genommen und eingesteckt und weiter. Aber wenn mein Chef zu mir gesagt hat, heute hast du echt einen tollen Job gemacht, also Anerkennung, dann bin ich aufgeblüht. Und mein letzter Chef, der hat es in Perfektion verstanden, der hat mir ein Geschäftshandy gegeben, hat gesagt, hey, du kriegst ein Geschäftsauto. Und dann hat er manchmal gesagt, hey, das hast du heute echt gut gemacht. Und ab und zu hat er gesagt, komm, jetzt gehst du mal heute essen. Hat mir auch Geld gegeben, aber es war so, hey, ich habe mich so anerkannt gefühlt und ich habe mich so entfalten können. Wir müssen auch manches doch. Aber diese Sprache der Liebe zu sprechen, ist wichtig. Und jetzt gibt es ein neues Buch. Es gibt ja mittlerweile 10 Bücher von Gary Chapman. Das finde ich dann schon wieder ein bisschen extrem. Da gibt es Sprache der Liebe in der Ehe, in Freundschaften, mit Behinderten. Und jetzt gibt es eine Sprache der Liebe, die Gott spricht. Also Gott spricht auch eine Sprache der Liebe. Und ich glaube, Gott spricht diese Sprache der Liebe in Perfektion. Wenn Gott uns also seine Liebe zeigt, dann zeigt es jedem anders. Dann zeigt das, wenn du Zeit brauchst, dann zeigt das, indem du Zeit mit ihm verbringst, dann fühlst du dich geliebt. Und der Hintergrund ist, dass Gott mit uns in eine Beziehung treten möchte. Das würde ich immer wieder sagen, wenn er mich fragt, dass die Kernbotschaft der Bibel und um alles, was es geht, ist, dass Gott in Beziehung tritt. Ich habe immer wieder Jeremia 31 zitiert, and I will be their God and they shall be my people, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Es geht immer um Beziehung. Gott geht es immer um Beziehung und es geht ihm darum, diese zerbrochene Beziehung durch den Sündenfall wiederherzustellen. Und in 2. Mose 18, da hatte ich an der goldenen Hochzeit drüber gesprochen, da geht es ja darum, dass der Mensch vorher erschaffen wird, erst der Mann und dann die Frau. Und da heißt es ja in Luther früher, 1. Mose 2, Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Das hat man jetzt revidiert in der neuen Übersetzung, weil man gemerkt hat, Gehilfin ist kein guter Ausdruck, die um ihn sei, sondern die Frau ist diese Eser, diese Hilfe, die ihm ein Gegenüber ist. Das ist die richtige Übersetzung. Also erstens, die Frau ist dem Mann eine Hilfe. Das heißt, der Mann kann ohne die Frau, ist komplett verloren ohne die Frau eigentlich, also ohne das Gegenüber. Also hier wird eigentlich noch kein Geschlecht benutzt im Hebräischen. Man muss das nicht unbedingt auf Frau projizieren. Es geht hier eigentlich um das Gegenüber. Also eine Gehilfin, heute sagt man Hilfe, eine Hilfe machen als Gegenüber, das ist der zweite Teil. Das heißt, unsere Hilfe als Menschen, das kann jetzt in der Ehe sein, es muss aber nicht in der Ehe sein, die finden wir im Gegenüber. Das erste Wort ist Hilfe, das zweite ist Gegenüber. Und da hab ich von diesem Sechskammertor gesprochen, was man entdeckt hat, was Salomo auch gebaut hat. Das sind so Kammern. Das sind aber als drei halt dann, wie auch immer man das darstellt. Und die sind so gegenüber. Und früher hat man die so gebaut, damit man da nicht gut durchkommt. In diesen Zwischenkammern waren dann die Soldaten und so. Das war immer so ein Tor in Befestigungen in Jerusalem, von Salomo auch. Also dieses Wort gegenüber heißt, es sind zwei gleiche Dinge, die sich gegenüberstehen und die sind gleich. Und das Gegenüber brauchen wir als Hilfe. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, die Bibelstelle in 1. Mose 1, Vers 26. Dass Gott Menschen schafft. Da heißt, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Weib. Also Gott schafft sich ein Gegenüber. Warum macht er denn das eigentlich? Warum schafft Gott einen Mensch nach seinem Bild? Ist ja auch ein Gegenüber. Habt ihr eine Idee? Dass er seine Liebe zeigen kann? In Beziehung, ja. Genau, Gott schafft hier den Menschen zu seinem Bild, als das ist für mich ein Gegenüber. Also wenn Gott den Mensch ansieht, dann sieht Gott sich selbst. Und die Essenz von diesem Erschaffung des Menschen ist, dass Gottes Liebe überströmt, erschafft den Menschen und er tritt mit dem Menschen in Beziehung, weil er diesem Menschen seine Liebe schenken möchte. Aber Gott möchte einfach diese Beziehung und dazu braucht es das Gegenüber. Und im Gegenzug braucht der Mensch auch Gott als Gegenüber. Jetzt hatten wir ja einen Gastredner, der Stephen Milford. Ich habe mir jetzt tatsächlich seine Doktorarbeit vorne durchgelesen. The Eccentricity of Theology in Substantive About the Imago Dei. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe ihn aber gefragt. Er schreibt ja seine Doktorarbeit über 1. Mose 1, Vers 26. Ich habe gesagt, wie meinst du das? Was ist denn da der Punkt, dass Gott einen Mensch zu seinem Bild schafft? Und er hat mir gesagt, der Punkt ist, dass Gott sich ein Gegenüber schafft. Und dass das Gegenüber aber nicht existieren kann ohne das andere. Das bezieht er auf den Mensch. Er sagt quasi, so hat er mir es erklärt, ihr könnt ihn auch nochmal fragen, der Mensch kann nicht existieren ohne Gott. Der isolierte Mensch ohne Gegenüber kann nicht existieren. Er geht dann sehr ins Philosophische, er geht in diese Quantenphysik und diese Geschichte mit Schrödingers Katze, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da geht es ja darum, da macht man so ein Zweispaltexperiment und schießt so Licht auf so zwei Spalten und das äußert sich dann so als Wellen. Und in dem Moment, wo man das beobachtet aber und das zählt, diese Teilchen, verändert sich das plötzlich. Und es sind nicht mehr Wellen, sondern es sind Teilchen. Und damit sagt man in dem Moment, wo man etwas beobachtet, das ist jetzt Quantenphysik, ich komme wieder raus aus dem Ding. In dem Moment, wo ich was beobachte, verändert sich das. Das ist, und so kommt der Stephen, ich weiß nicht, wo er das alles hernimmt, aber das ist philosophische Theologie, sagt er, dass der Mensch eigentlich nicht existiert, wenn er nicht beobachtet wird. Der Mensch existiert nicht, wenn er kein Gegenüber hat. Ihr kennt ja den Stephen, der fordert gerne heraus und der provoziert gerne. Das sagt er in seiner Doktorarbeit. So hat er mir es erklärt, der Mensch existiert nicht, wenn er kein Gegenüber hat. Man hat ja so einen Versuch gemacht, das war ja dieser Kaiser, wie hieß der noch, im 13. Jahrhundert, wo er die Kinder von Eltern weggenommen hat und den Armen gesagt hat, die sollen die Kinder nur füttern und ihnen keine Zuneigung geben. Genau, das war so ein Versuch, und die sind alle gestorben. Also der Mensch, und das ist mein Punkt, warum ich jetzt auch den Stephen zitiere, warum ich diesen Kaiser zitiere, kann nicht ohne das Gegenüber existieren. Ich habe ja vom Wilson gesprochen, von dem Lost da, wo der auf dieser einsamen Insel ist. Wenn wir kein Gegenüber haben, wissen wir nicht, wer wir sind. Wir kennen unsere Identität nicht. Wenn es nichts gibt, was uns was spiegelt, wir wissen gar nichts. Wenn es auch Gott nicht gibt, wir wissen nicht, was Emotionen sind. Wir sind verloren ohne das Gegenüber. Und Gott ist dieses Gegenüber. Und in dieser Beziehung zu Gott, da fließt eben diese Liebe. Das ist das, was passiert. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Punkt. Ich habe euch ja versprochen, ich komme da wieder raus. In dieser Beziehung möchte Gott uns sagen, dass er uns liebt. Und dafür spricht er deine Liebessprache. Wenn Gott dir zeigt, dass er dich liebt, dann zeigt er dir das in seiner Sprache, jedem für sich einzeln. Und wenn wir Gottes Wort jetzt anschauen und diese Jahreslosung zu uns spricht, dann möchte Gott zu dir sprechen und dir sagen, ich liebe dich und ich sehe dich. Jetzt machen wir mal einen Sprung nochmal zur Sarah. Ich lasse euch jetzt auch in Ruhe, ihr müsst nicht mitmachen. Aber ich möchte, dass ihr jetzt in Gedanken mit mir mitdenkt. Versetzt euch doch mal rein in die Familiensituation. Okay, wir haben den Abraham, heißt er noch, und Sarah. Ich nenne die aber jetzt Abraham und Sarah, das ist mir zu kompliziert. Die haben eine Verheißung. Sie wird einen Sohn kriegen, der wird Vater vieler Völker sein, der Abraham. Und nichts passiert. Ja, was macht man in der Kultur ganz normal? Man nimmt diese Frau, die da halt im Haus wohnt, die Sarah, die Magd, und trägt dann sie und benutzt sie als Leihmutter, um diesen Nachkommen zu zeugen. Das ist nichts Besonderes, das ist auch keine Sünde in der Kultur, das war von Gott auch gebilligt. Aber jetzt gehen wir mal weiter, stellt euch diese Konstellation vor eben, die Sarah wird nicht schwanger und die Hagar wird dann schwanger und dann sagt sie, bäh, 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 ich bin jetzt schwanger und die Sarah sagt so, die verachtet mich. Die ist total assi zu mir, die behandelt mich schlecht. Und der Abraham sagt dann, ja, mach mit ihr, was du willst, das ist ja deine Magd. Und dann geht die Sarah hin und demütigt die Hagar. Weiß ja nicht, was sie zu ihr sagt, aber Und es trifft die Hagar so tief, dass ihr nur noch die Flucht bleibt. Und sie flüchtet in die Wüste. Und wer diese Kultur kennt, der weiß, dass wenn eine Frau alleine in die Wüste flüchtet, dann ist sie komplett verloren. Also in solchen Kulturen, wenn du irgendwo eine Frau alleine findest, dann darfst du mit dieser Frau machen, was du willst. Ich habe das in Israel erlebt. Ich wurde ja in Israel überfallen. Abends, weil ich ein Foto gemacht habe, es war gerade Ramadan, ich habe ein Foto gemacht, kamen vier Männer auf mich zugerannt und nehmen mich auseinander. Warum machst du ein Foto? Warum machst du ein Foto? Und ich sage, ich habe doch nur dieses Licht fotografiert. Die haben wie an Weihnachten überall solche schönen Lichter. Lösch das Foto, warum machst du ein Foto? Und ich habe gedacht, die wollen mich jetzt beklauen was weiß ich, was sie jetzt alles machen. Die haben es auch so gewirkt, als wollten sie jetzt mir nichts Nettes tun. Da habe ich es einfach zurückgeschrieben. Ich habe gedacht, mir hilft nur noch schreien. Und ich habe so Kampfstellung und habe zurückgeschrieben. Und dann haben die auch Angst gekriegt. Finde ich auch gut. Aber dann kamen noch zwei mehr und dann kamen noch zwei mehr. Und ich habe immer lauter geschrien. Ich habe gesagt, lasst mich in Ruhe. Ich habe gesagt, ihr klaut mir hier gar nichts und ich lasse mich von euch nicht anfassen. Dann sind sie so auf mich los, haben an mir gerüttelt. Und ich habe immer noch geschrien, mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber irgendwann waren es 20 und irgendwann waren es 30 Leute. Und dann war klar, okay, ich gebe auf. Dann habe ich gesagt, hey, guck mal, hier mein Handy, ich lösche jetzt das Foto und so. Und sie haben immer gefragt, warum hast du ein Foto gemacht? Ich habe gesagt, ich wollte halt das fotografieren. Dann haben sie gesagt, hey, ich bin Deutscher. Und dann so, was, du bist Deutscher? Wir haben gedacht, du bist ein israelischer Spion. Und du machst hier Fotos und du machst jetzt den nächsten Anschlag gegen uns. Du bist Deutscher, es tut mir leid. Und dann haben sie Cola gebracht und Zigaretten und Essen und haben mich umarmt. Oh, hey, es tut uns so leid. Und wir waren Freunde und ich habe ein Bild Selfie gemacht dann mit 30 Arabern. Und bin jetzt befreundet mit denen auf Facebook und es sind jetzt meine Freunde. Aber was ich ja sagen will, ist was anderes. Hey, mir ist dann bewusst geworden, jetzt stellt euch mal vor, als Frau in so einer Kultur, auch als Ausländer, du hast keine Chance, weil die halten alle zusammen. Und als Frau hast du noch weniger eine Chance. Da kann dich jemand vergewaltigen und in sein Haus mitnehmen. Das spielen alle mit, dieses Spiel. Das heißt, was Hagar macht, ist absolute Verzweiflung und komplettes Risiko. Und Hagar sitzt dann da irgendwo an dieser Quelle in der Wüste und sie ist komplett verloren. Und jetzt versetzt euch mal rein, was denkt sie? Sie fühlt sich ausgestoßen, verlassen. Und ich glaube, ihre Sprache ist der Liebe. Sie sagt, glaube ich, und niemand sieht, was ich hier tue. Ich nehme das auf mich, dass ich jetzt hier schwanger werde. Ich gebe dieses Kind wieder ab und niemand sieht es. Und je mehr wir uns da reindenken, das muss echt ganz schlimm gewesen sein, so dass sie ihr Leben riskiert und ich glaube auch eigentlich aufgibt. Und jetzt passiert was, was diese Wende bringt. Und da gehe ich jetzt noch mit euch durch. Wir sind 1. Mose 16, Vers 6, zweiter Teil. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der Engel des Herrn findet sie. Ich muss einen ganz kurzen Exkurs machen, ich mache den auch nicht lange. Aber ich behaupte heute Morgen, dass der Engel des Herrn Jesus ist. Ich weiß, das teilen nicht viele mit mir und das müsst ihr auch nicht, aber die ersten Kirchenväter haben das eigentlich so gesehen und ich finde es auch ein Stück weit logisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur immer Gottes Herrlichkeit und dann der Heilige Geist, im Alten Testament sind wir jetzt, und dass Jesus die ganze Zeit im Himmel war, das passt für mich nicht ganz. Wo ich glaube, dass Jesus immer wieder auftritt als der Engel des Herrn. Aber es gibt ja dieses Messias-Geheimnis. Jesus hält sich ja auch dann, als er auf die Erde kommt, immer im Verborgenen. Und er sagt immer, wenn er jemand geheilt hat, hey, erzählt es niemand. Ich glaube, dass Jesus und seine Herrlichkeit erst offenbar wird nach seinem Tod und am Tod am Kreuz. Davor hält Jesus das komplett geheim. Und es bleibt auch ein Geheimnis, deswegen sage ich jetzt auch nicht, das ist so, ob der Engel des Herrn jetzt Jesus ist. Es könnte auch der Engel des Herrn sein. Aber ich glaube es irgendwie schon, weil was passiert hier? Der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle. Und hier sehen wir was, was Jesus entspricht. Jesus sucht die Menschen, die verloren sind, die auf der Flucht sind, so wie er das verlorene Schaf sucht. In der Wüste, nämlich bei der Quelle, am Wege nach Schur. Da sprach zu ihr Hagar, Sarais Magd, der Engel sprach zu ihr, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Das heißt, wenn das jetzt hier Jesus ist, beziehen wir es mal auf Jesus, wir wagen jetzt mal diesen Schritt, dann fragt Jesus, also erstmal kommt Jesus in deine Einsamkeit, in deine, wo du Anerkennung suchst, in deine Verlorenheit. Er sucht dich und er findet dich, egal wie weit du rennst, egal wie weit du wegrennst, Jesus findet dich irgendwo. Und wenn er dich gefunden hat, stellt er dir die Frage, wo kommst du her und wo willst du hin? Er fragt dich, was machst denn du eigentlich da? Er fragt ganz genau und spezifisch in deine Situation, wo kommst du her, was ist deine Geschichte? Er interessiert sich hier für dich. Und wo willst du hin? Was ist denn dein Plan? Es ist ein Gott, der dich sieht und ein Gott, der dich liebt. Und der hier als Engel des Herrn in Beziehung tritt. Sie sprach, ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Das sagt Jesus auch. Das Erste, was Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und der Engel des Herrn hier sagt, kehre wieder um. Stellt euch mal vor, wie schwer das sein muss, wieder umzukehren. 180 Grad. So schwer ist es auch für uns, wenn Jesus sagt, kehr um. Also er fordert uns quasi heraus, hey, ich suche dich, ich finde dich, ich spreche dich an, wo gehst du hin? Was hast du vor? Und dann sagt Jesus, oder hier der Engel des Herrn, kehr um. Vorher passiert gar nichts. Kehr um und demütige dich unter ihre Hand. Vers 10, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will dein Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Jetzt kommt die Verheißung. Das ist die Verheißung von Abraham. Abraham kriegt ja die Verheißung und die Verheißung gilt auch für die Magd. Abraham kriegt die Verheißung, dass er ein Vater vieler Völker ist und dass er ein Segen sein wird. Und die Verheißung gilt für alle Nachkommen Abrahams, für die Sarah und auch für dich heute Morgen. Weil wir sind Nachkommen Abrahams, so beschreibt Paulus das in Galater, weil wir sind ja seine geistlichen Nachfahren, sind wir seine Kinder. So spricht Jesus auch die Juden an, die sagen, ja, wir sind Abrahams Kinder. Da meint er natürlich von dieser natürlichen Folge, aber wir als Christen sind Abrahams Kinder. Das heißt, Gott fordert dich zur Umkehr und dann spricht er wieder eine Verheißung rein in dein Leben. Er möchte wieder Leben da rein sprechen. Und er sagt, und siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Also Shama heißt ja hören, Ismael, Gott hat dich gehört. Und dann in Vers 13 sagt sie, und sie nannte den Namen des Herrn, also sie hat voll die Gotteserkenntnis, du bist ein Gott, der mich sieht. Das Problem, ich mache jetzt wieder einen Sprung, mit diesen fünf Liebessprachen, ist, dass wir in der sündigen Welt leben und dass unser Gegenüber diese Sprache zwar vielleicht erkennt, aber sie nicht gut genug spricht, als dass er uns genug Geschenke, Anerkennung, Liebe, Zeit geben könnte, als würde uns das füllen. Das heißt, wir Menschen haben eigentlich einen konstanten Mangel. Es ist eigentlich immer zu wenig und wir suchen irgendwas, was das füllt. Wir nehmen dann das Handy als Gegenüber oder wir nehmen andere Dinge, die uns ein Gegenüber sind. Aber Gott möchte diesen Mangel ausfüllen und er sagt dir, ich bin ein Gott, der dich sieht, ich sehe das, wo du stehst, ich sehe diesen Mangel und ich möchte es ausfüllen. Und ich möchte es so ausfüllen, dass ich deine Liebessprache spreche. Wenn es Anerkennung ist, dann möchte ich dir genug Anerkennung geben, dass du dich von mir anerkannt fühlst. Und es ist dann nicht nur irgendwie sowas im Kopf, sondern das ist was, was man spürt und erlebt. Weil so wie der Engel des Herrn hier reinspricht, du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären, so möchte Gott in unser Leben reinsprechen und wieder das prophetisch sagen zu dir, das habe ich für dich. Ich bin für dich da, ich habe am Kreuz dir meine Liebe gegeben. Er möchte reinsprechen, wenn wir das zulassen, wenn wir das emotional schaffen, da hinzuschauen, was ist eigentlich passiert und wo komme ich her und wo gehe ich eigentlich hin. Und das ist ein emotionaler Schmerz und ich habe das selber durchlebt, diesen emotionalen Schmerz und deswegen kann ich das so wie Arzt seelsorgerlich versuche ich das oft weiterzugeben. Ich bin aufgewachsen, hinten in Bleichheim, gar nicht weit weg und ich wurde als Kind missbraucht, egal in welcher Form, psychisch, irgendwie und dieser Missbrauch und das war so stark, dass sich das bei mir gewandelt hat in Rebellion und wir haben mein Name und eben der Paul, wenn ihr irgendjemand fragt, jeder kennt uns, weil wir immer unterwegs waren und wir haben immer Schlägereien gehabt. Ich hatte eine Schlägerei in Herbolzheim, da waren über 100 Leute, haben zugeschaut, da kam irgendwann, es war mit einem Russen, kamen irgendwann 30 Russen und dann sollte das eskalieren. Das haben alle gesehen, weil ich war aggressiv. Ich wollte Menschen töten, ich wollte Tiere töten und ich wollte zerstören. Wenn wir abends nach Hause gelaufen sind von der Disco, haben wir immer zerstört. Wir haben Autos, Scheiben eingeschlagen, wir haben Bäume rausgerissen. Zwei Wochen später war immer eine Anzeige, Täter gesucht. Das waren immer wir. Ich erzähle euch das aus folgendem Grund, weil ich war tief verletzt. Ich habe tiefe Verletzungen hinter mir. Aber Gott hat es hochgeholt und hat es aufgearbeitet mit mir. Und ich kam an die Bibelschule und es gab 2-3 Jahre, mein Vater ist dann gestorben, plötzlich an einem Verkehrsunfall. Und es gab 2 oder 3 Jahre, da habe ich nur geweint. Ich bleibe mal bei einem Jahr, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich habe ein ganzes Jahr nur geweint, weil Gott den ganzen Schmerz hochgeholt hat, den ich erlebt habe. Und Gott hat es aber geheilt. Aber es hat sich so angefühlt wie in der Wüste, wie die Sarah, die total verlassen ist und niemand sieht es, weil ich war oft allein und habe einfach nur alleine in meinem Zimmer geheult. Und irgendwann, als alles zerstört war, als ich nichts mehr hatte, hatte ich einen Traum. Und in dem Traum war es so, ich habe euch den schon mal erzählt, ich erzähle nochmal. Ich habe außerhalb in einem Zimmer gelebt und als ich nach Hause kam, ist alles abgebrannt gewesen, mein ganzes Zimmer, das ganze Haus, wo ich drin gelebt habe. Und es war für mich ganz schlimm, weil ich habe 2 so Fotoboxen, da habe ich die ganzen Fotos von meinem ganzen Lebensgeschichte. Und dann am nächsten Tag im Unterricht hat die Lehrerin Vers vorgelesen. Ich muss noch davor sagen, genau, zu diesem Traum, ich muss dir noch fertig erzählen. Ich hatte diesen Traum, dass alles verbrannt ist und das Phänomen war aber, ich bin dann da rein und nichts war kaputt. in mein Zimmer. Alles war verbrannt. In meinem Zimmer war noch alles ganz. Meine ganzen Fotos, meine Gitarre, mein Schulzeug, es war alles noch ganz. Und dann hat die Lehrerin am nächsten Tag diesen Vers gelesen und den lese ich noch, auch zum Abschluss, der mich dann durchgetragen hat. Aus Jesaja, nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Vielleicht kann ich euch damit reinnehmen, dass wir das ein bisschen an uns ranlassen. Gott hat dich geschaffen. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jesaja 43, Vers 1, Jakob und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das spricht Gott dir zu. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, und das war dann die Auslegung für meinen Traum, so sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Weil ich bin durchs Feuer gegangen, aber nichts von mir ist verbrannt. Und es spricht Gott hier mir zu, damals, aber auch heute Morgen euch. Wenn ihr durchs Feuer geht oder durchs Wasser, ihr werdet nicht ertrinken und nichts wird versengen. Weil Gott ist ein Gott, der dich sieht und der dich liebt. Und er ist dieses Gegenüber, der dir das geben will, was du brauchst. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Hier kommt jetzt die Verheißung auch immer wieder. Der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben. Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist. Und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Ich lese nochmal. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist. Und weil ich dich lieb habe. Amen.